Vater immer weiblich und Christus gegenüber. Er ist ihr Haupt, er ist ihr Mann und sie ist seine Braut und sein Weib. Gott gegenüber. Aha. Allen übrigen Nationen gegenüber auf unserer Erde ist Israel immer männlich. Und zwar im Blick auf alle Nationen auf unserer Erde, in Bezug auf Israel, gilt das Wort: Israel ist mein erstgeborener Sohn, meine Herren Nationen. Ein Grund zum allgemeinen Antisemitismus. Was, das sollen die Juden jetzt über uns herrschen, das fehlte gerade noch. Ja. Und Gott hat richtig gefunden, ja, das würde gerade fehlen, wenn die Juden nicht herrschen würden. Ja. Ja, dann wäre es ganz schief. Ja. Also, verstehen wir, männlicher Sohn. Ne? Das ist dem Satan noch viel, um dem geht es ja nicht. Ja. Und das Weib greift er erst an, wenn der männliche Sohn ihm auch entrissen ist durch die Entrückung. Ne? Also, wer ist sie? Ja. In die Wüste geführt, wird fern vom Zugriff des Drachen, der sie verschlingen will, die 144.000, gibt Gott ihr noch die beiden Flügel des großen Adlers, haben wir auch verstehen gelernt, ne? Was da alles steht. Und so kann sie jetzt fern vom Zugriff des Drachen in eine Wüste versetzt werden, nicht auf der Erde, denn da beherrscht er die Erde sowieso, nicht nur die Erde, sondern den ganzen Weltraum noch um die Erde. In eine kosmische Wüste im Weltall. Um ihr dort zu Herzen zu reden, haben wir gelernt. Und dann, wenn sie dort vollendet worden ist, hat Gott inzwischen die Erde umgestaltet. Wir haben heute früh etwas gehört, wie das, was Gott da für gründliche Arbeit macht, dass er dann wirklich eine neue Erde hat im tausendjährigen Reich, nicht? Und neue Himmel, nicht? Wo Gerechtigkeit wohnt. Wenn nun dieser, die ganze Erde von Gott als Garten Gottes, ja, die ganze Erde wird sein wie Eden, der Garten Gottes, so, tausendjähriges Reich. Und erst wenn der Garten fertig dasteht, lässt er jetzt die 144.000 herunterkommen. Nicht? Jetzt ist sie getröstet, jetzt ist sie vollendet, bereitet für die Hochzeit, die dann hier unten stattfindet. Mal, nicht? Und als Herrschergruppe über die Nationen. So. Und der männliche Sohn, der kommt, der wird ja auch entrückt. Ne? Der kommt dann auch runter ins tausendjährige Reich. Und zwar wird der, ich bin froh, dass der aus Israel kommt und ist aus uns Nationen, warum? Der wird die Nationen im tausendjährigen Reich weiden. Aber mit was für einer Rute? Unglaublich. Mit eiserner Rute. Aber weiden wird er sie. Das ist eine eigenartige Sache wieder. Weiden mit eiserner Rute, das heißt, tausendjähriges Reich, das Gesetz geht noch aus von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Ist das eine eiserne Rute? Ne? Das Beispiel, das Musterbeispiel oder die Vordarstellung von dem Ernst der Heiligkeit, der Ordnung Gottes im tausendjährigen Reich. Obwohl Christus sich hier noch einmal zur Verfügung stellt. Er kommt ja, um das tausendjährige Reich auszurichten, aufzurichten. Und wie wir heute früh gehört haben, nicht zuletzt um der Engel willen, die das Gesetz angeordnet haben. Um ihnen unter günstigsten Vorbedingungen nochmal Gelegenheit zu geben, ob das Gesetz jetzt so ein positives Ziel und Ende erreichen könnte. Ne? Ja. Und dann wissen wir, wie das Ende des tausendjährigen Reiches aussieht. Also maximal Katastrophe. Dann wissen Sie, also mit unserer Weisheit, mit diesem Gesetz, ist nur Katastrophe am Ende gesichert. Ne? So. Also die Rekrutierung der Führergruppen im tausendjährigen Reich ist uns jetzt so weit klar. Dann kommen noch durch eine erste Auferstehung Massen von Menschen, die aus dem Staub der Erde durch Auferstehung hervorkommen, die dann auch ins tausendjährige Reich eingesetzt werden. Und diejenigen, die da sind, von denen gilt dann, und dann werden Söhne und Töchter geboren wie Tau aus der Morgenröte. Also wir müssen keine Angst haben, dass es zu wenig Leute haben wird im tausendjährigen Reich. So. Wer ist sie, die heraufkommt? Haben wir verstanden. Die 144.000, die der Herr gerade dem ernstesten Zugriff des Drachen entzogen hat, um sie vorzubereiten und auszustatten mit den letzten Methoden der göttlichen Erziehung. Und jetzt der Blick, siehe da Salomos eigenes Tragbett, 60 Helden rings um dasselbe. Wer ist der größte Held hier? Ja. Wir haben gesehen, Salomo stellt Christmodell für Christus. Jetzt haben wir eben Christus gesehen, dass er als Sonne der Gerechtigkeit vor uns hingestellt wird. Ne? Was steht denn im Psalm 19? Erstens, die Himmel, Luther. Bitte? Rettet das wunderbare Lied. Die Himmel rühmen des ewigen Ehren. Elberfelder, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und Hebräisch, die Himmel sind die Bibliothek der Herrlichkeit Gottes, die Bücherei der Herrlichkeit Gottes und so weiter und so weiter. Und dann heißt es auf einmal, er hat dem Sonnenball in ihnen ein Zelt gesetzt. Warum habe ich jetzt nicht Sonne wiedergegeben, sondern Sonnenball? Denn er, der Sonnenball, tritt hervor wie ein Bräutigam. War denn bis jetzt ein Bräutigam je weiblich? Also das haben sich nur die Germanen und andere Stammesangehörige gestattet, die Sonne weiblich zu bezeichnen und zu sehen. Und den Mond männlich, nicht der Mond und die Sonne. Nicht? Was sagt der Hebräer, was sagt der Grieche? Umgekehrt. Der Sonnenball, deshalb habe ich im Deutschen einen Ausdruck gesucht, oder der auch, stimmt. Nicht? Und die Mondkugel, nicht? Dann haben uns Menschen uns aus der schlimmsten Not herausgewetzt. Was sagt der Franzose? Und la Lune. Was sagt der Italiener? Bitte, also nur die Germanen und eben, ja, die ganz Gescheiten. So. Ja. Er hat dem Sonnenball in ihrer Mitte ein Zelt gesetzt, so wie das Zelt in Israel in der Lagerordnung die Mitte der ganzen Lagerordnung war. Und er, der Sonnenball, tritt hervor aus seinem Gemach, ja, wie ein Bräutigam und durchläuft seine Bahn wie ein 60 Helden. Ne? Er ist der Held. Ne? Ja. Und alle, die nun wie er aus Israel Kriegsleute Jesu Christi, ne? Die sind ja geübt im Krieg, haben wir eben gelesen. Ne? Was haben wir gelernt? Was hat Christus für Kriegsleute? Ja. Genau das Gegenteil, was die alle anderen machen. Die Kriegsleute Christi lassen sich von allen anderen kurz und klein schlagen. Leide Trübsal als echter Kriegsmann Jesu Christi heißt. Also was Jesus sagt, wenn dir einer auf den linken Backen schlägt, reich ihm dort noch den rechten auch noch da. So überwindet der Kriegsmann Jesu Christi die Finsternis und den Feind. Also, das sind Helden in dieser Hinsicht. Das Gleiche haben wir gelernt, sagt er ihr, deine Zähne sind wie eine Herde Schafe. Also sehr, sehr sanft und sehr weich und ganz vollständig ergeben. Mit einem Lämmlein kann man machen, was man will. Und es lässt es sich gefallen. Also sowas. Und eine gelinde Zunge, das ist genau das Gegenteil von kristallharten Zähnen, nicht? eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. Das geht, das stimmt alles nicht da. Das stimmt alles in der gefallenen Schöpfung nicht. Ursprünglich war es so, vor dem Fall. Denn Stachel und Dornen, Distel und Dornen, wuchsen erst dann, nach dem Fall. Und was in der Botanik die spitzen verwundenen Dinge sind, Disteln und Dornen, das ist bei den Pflanzen so, und bei den Tieren waren das die Reißzähne, die jetzt entstanden sind. Wie viel Mal mussten Adam und Eva im Paradies den Schweiß von der Stirne wischen? Wie viel Mal pro Tag? Kein einziges Mal. Erst wann? Nach dem Fall, ne, wirst du dein Brot im Schweiß deines Angesichts essen. Ja, was heißt das? Wegen der Trennung zwischen dem Zustrom des Geistes Gottes nach dem Fall. Der gefallene Mensch keine erneuernde Kraft durch den Geist Gottes empfangen konnte, ne, bildeten sich in seinem gefallenen Leib Giftstoffe. Ist das denkbar? Giftstoffe, und Gott gab Gnade, dass die ausgeschwitzt und ausgeschieden werden konnten. Also was wir an Notduft bezeichnen, das war im Paradies auch noch nicht da. Und so weiter. Und das heißt, bei uns Ausschalten des nun automatisch sich ergebenden Giftprodukte im Körper ohne Gott, das ist von Gott getrennt. Das war bei den Pflanzen der Botanik gleich das Gleiche, es entstanden Giftpflanzen. Und was die Spitzen noch betrifft, da haben wir die Bienen und die Wespen und die Mücken vor uns, das war vorher alles auch nicht so, nicht? Und die Schlange geruhte auch vorher noch nicht auf den Bauch zu kriechen, nicht? Hat da Gott in kürzester Frist in seiner Schöpfung Naturgesetze einfach über Bord geworfen, umgesattelt auf ganz gegenteilige Gegebenheiten? Wie viel Jahrbillionen lässt sich Gott Zeit, um die jetzigen Zustände im Himmel und auf der Erde umzugestalten fürs tausendjährige Reich? Wie viele Billionen Jahre braucht er da? Ja, er spricht und es geschieht. Ja. Da werden die Entwicklungstheoretiker einmal staunen. Ja. Weitere sofortige Verwandlungen hat Gott wann noch vollzogen, das nur noch mit einem Satz. Anlässlich bzw. unmittelbar nach Abschluss der großen globalen Sintflut. Vorher gab es noch keinen Regenbogen am Himmel und vorher hat die ganze Menschheit kein Fleisch gegessen und so weiter und so weiter und so weiter. Und jetzt hier, das Tragbett Salomos, von dem die Rede ist, heißt ja, siehe, das Tragbett Salomos, im Anschluss von was? Wer ist sie, die da heraufkommt? Das ist das Lebendige, so wie wir der Leib des Christus sind. Sind sie als Weib, das steht irgendwo geschrieben, der Mann soll mit Vernunft beim Weibe wohnen. So. Und alle Weiber sind nach der Schrift Wohnstatt des Mannes. Ja, wo steht das geschrieben? Und wie ist das von unserem Gott ganz praktisch auf dem ganzen Erdenrund vollzogen? Ist Jerusalem eine Stadt? Das ist eine blöde Frage. Ne? Ist Jerusalem aber auch die Braut? Und dann das Weib, Christi. Wir reichlich Zeugen haben, ganz feine kleine Sache, Stiftshütte des Mose. Die beiden Cherubim im Allerheiligsten, die aus einem Talent reinen Goldes mit dem Sühnedeckel zusammen, aus einem Klumpen reinen Goldes herausgetrieben worden sind, waren das Künstler. Ne? Den Sühnedeckel und die Cherubin genau nach Vorschrift herausgearbeitet. Ja. Das arme Gold, ne? Wie das misshandelt wurde, bis das da stand. Und jetzt werden die beiden Cherubim im Hebräischen leider auch in der Elberfelder Übersetzung nicht sichtbar, nicht hörbar. Diese beiden Cherubim werden im Hebräischen Brüder genannt. Wir lesen, ein Cherub soll sein Angesicht dem anderen gegenüber richten. Ja, so ist es leider unter den Brüdern. Ne? Da steht, ein Cherub soll sein Angesicht auf seinen Bruder richten. Ist das noch etwas mehr? Also die beiden Cherubim stellen nichts Geringeres dar als die Bruderliebe. Und inmitten der Bruderliebe, schreibt Petrus, ist was vorhanden? Die Gottesliebe. Stimmt's? Ruht Gott zwischen den Cherubim, über den Sühnedeckel. Nicht nur das, sondern er sagt zu Mose, ich werde mit dir Zwiesprache halten, deshalb heißt das Allerheiligste, nicht nur das Allerheiligste, sondern der Sprachort, gut Deutsch Audienzsaal, Zwiesprache. Ich werde mit dir Zwiesprache halten, jetzt Achtung, vom Sühnedeckel herab und von zwischen den Cherubim hervor. Also da ruht Gott. Da ist die Liebe Gottes dargestellt. Das wirkliche, allerheiligste Zentrum in der ganzen Darstellung dieser Gottesordnung ist. Dieser Hütte Gottes unter den Menschen. So, also da sind im Allerheiligsten zwei Brüder. Heißt für uns übrigens noch, der Begriff und das Wunderbare der Bruderliebe, da gehören unsere Schwestern auch dazu. Ihr wisst ja sicher, dass im Griechischen Bruder heißt Adelphos und Schwester heißt Adelphä, also da sind sie noch Phä an, nicht wahr? Ja. Das heißt, auf Deutsch müsste man ja übersetzen, Brüder und Brüderinnen, nicht wahr? So, dann wird es ungefähr stimmen. So. Die Bruderliebe gehört also ins Allerheiligste. Das ist hier dargestellt durch die Cherubim. Und Gott möchte ruhen im Schoße der Bruderliebe. Jetzt so langsam Allerheiligst zwischen uns Brüdern. Ja, wo können wir das lernen? Entschuldigt, nicht im Neuen Testament. So intime Dinge können wir nur im Alten Testament lernen. Wenn wir so dumm sind und wir auch allem glauben, was geschrieben steht. Ja, jetzt die Schwestern. Na, wo sind jetzt die? Ne? Wir haben gehört, die Schwestern, die Frauen, die Weiber, die Töchter, die Braut und das Weib sind die Wohnstadt des Mannes. Bei Jerusalem vielleicht eine Stadt, ne? Die Braut. Schön. Die Wohnung selber besteht aus was? Also was dein Beschreibung der Spitzhütte? Wohnung genannt wird, die Wohnung sollst du machen. Was kommt jetzt? Jetzt kommen die wunderbaren Kunstwebeteppiche aus weißem Byssus und Karmesin und Purpur und Cherubim eingewoben in einer Kunstwebearbeit. Die Maße ganz genau und die Orte ganz genau war innen die Wohnung, hing diese Decke. Großartig, wunderbar. Und der Scheidevorhang war aus genau gleichem Material, wie ich es jetzt beschrieben habe. Und siehe da, jetzt nennt der hebräische Text die Teppiche Schwestern. Die Wohnung der wohnbildende Teil bei der Hütte Gottes, also die Wohnung, diese wunderbaren Kunstwebeteppiche, sind die Schwestern. Das Weib soll den Mann umgeben. Das Weib ist die Wohnstadt des Mannes. Also ihr Schwestern wisst jetzt, was ihr zu tun habt, wenn Brüder Krach miteinander haben. Dann nicht zu sagen, hast du gesehen, ja, sowas und so weiter. Was habt ihr zu tun? Ne? Sie einzuhüllen, ne? In die Gebete. Ja, also. Das ist jetzt im Bilde einer Tragsänfte. Ne? Diese Tochter Zion, ne? Wo er ruht in Liebe. Er schweigt, er ruht in Liebe. Und die Helden, das sind alles Kriegsleute Jesu Christi, hier in besonderer Weise wird zuerst aus der Heilskörperschaft in Israel zu einer Zeit, wo es noch Nacht ist, zum Schutz vor dem Schrecken in den Nächten. Und Gott nannte auf dem ersten Blatt der Bibel, Gott nannte die Finsternis Nacht und den Tag und nannte er und das den Tag und Licht nannte er Tag. Also wenn die Schrift hier von Finsternissen, von Nächten, in den Nächten schreibt, heißt vor allen Mächten der Finsternis. Ja. Holz vom Libanon sind alles, wie schreibt Petrus, von einem königlichen Priestertum. Ja. Libanon stellt die Summe aller Königshäuser in der ganzen Schöpfung dar, der Libanon. Ja. Die Zedern des Libanon sind die einzelnen Königshäuser auf der Erde und in der Schöpfung. Und eine Zeder des Libanon ist das Königshaus Davids. Und die Zeder des Libanon ist der König der Könige, der Sohn Davids, wieder Jesus Christus, hier durch Salomo dargestellt. Also Holz von Libanon, verstehen wir, ja, weil wir gerade da von der Zeder sprechen, vom Libanon. Vielleicht, ja. Das Lied von der Zeder, oder das Lied der Zeder. Ja, das können wir lassen, sehr schönes Gedicht. Es ist besser, wenn wir gleich die treffenden Schriftaussagen beachten. Ich habe ja das schon hier erwähnt. Der große Adler, der kam auf den Libanon und von der Zeder des Libanon, den obersten Wipfel abbrach und in ein Krämerland entführte und dort pflanzte. Habe ich das hier schon? Nein. Hier nicht, ja? Ja, gut. Was ist das? Niemand weiß es. Der Prophet muss es auslegen. Der große Adler mit den buntfarbigen Schwingen, das ist Nebukadnezar, der König von Babel. Stimmt jetzt, dass ein Adler auch ein Bild sein kann für den Feind, nicht? Israels. Gut. Ist Nebukadnezar. Kam Nebukadnezar einmal nach Israel? Ja, was hat er gemacht? Den obersten Wipfel einer Zeder, das heißt, den letzten König aus dem Königshaus David, nicht? Hat er da abgebrochen und gefangen geführt nach Babel. Also, was stellt diese eine Zeder dar? Das ganze Königshaus David, ne? Denn nur den obersten Wipfel, das heißt den letzten Spross, der gerade vorhanden ist noch. Ne? Dann heißt alle übrigen Zedern auf dem Libanon stellen andere Königshäuser dar. Ne? Und die Zeder des Libanon stellt den König der Könige dar. So. Das ist Christus. Also, und wenn jetzt Salomo, nicht? Er war der König der Könige damals. Viele Könige, alle Könige von Ägypten bis an den Euphrat waren alle dem Salomo tributpflichtig. Er hat sie gar nicht kriegerisch überwältigen müssen, sondern dafür hat er sein Vater David gesorgt. Aha, ist noch das feine Wort. Und Salomo redet in seiner Weisheit über alle Dinge. Über die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels, über die Fische im Meer und über die Bäume. Und jetzt heißt von der Zeder, die auf dem Libanon steht, bis hinab zum Isop, der an der Schuttmauer und der Ruinenmauer hervorwächst, dahin vegetiert. Was ist da gesagt? Ne? Von der Zeder des Libanon, das heißt von dem, des Menschen Sohn Jesus Christus, dem höchsten König der Könige, hinab bis zum elendesten Geschöpflein, Mensch, das am Schutthaufen seines Lebens dahin vegetiert. Gibt es solche? Was hat denn der Isop zu tun, den sie als Büschel um den Schwamm gewickelt haben, nicht? In welchem sie den Herrn Jesus den Essig darreichten, nicht? Den er dann getrunken hat. Was hat denn das Büschel Isop da zu tun? Dass der Sohn des Höchsten, die Zeder des Libanon, bereit war, sich zu erniedrigen bis zum allertraurigsten Geschöpflein da unten. Nicht? Ja. Stimmt's? Können solche Dinge allerhand erzählen. Ja. Von der Herrlichkeit Gottes, und von den Dingen, die der Geist Gottes mit Vorliebe in Modelle und Gleichnisse hüllt, die an und für sich wertlos verachtet sind. Was ist denn Essig? Ne? Essig ist Essig, ne? Essig ist Essig. Ne? Na ja, halt. Er will jetzt weitermachen, aber ich winke ab. Ne? So. Jemand hat mich verstanden, warum? Damit wir hier weiterkommen. Lied der Lieder. Die Säulen von Silber, die Erlösung sichernd, ihre Lehne von Gold, alles im Geiste, ihr Sitz von Purpur, Das hätte ich wieder nicht gewählt. Wir haben doch gelernt, dass die wunderschöne Farbe Karmesin ist. Und was ist Purpur? Die wunderschöne Purpurfarbe entsteht, wenn man die Purpurschnecke sammelt, ihr ihren Schleim entzieht und diesen Schneckenschleim, da im Mittelmeer gedeiht die prächtigen Massen, den gewonnenen Schnecken, wir haben ja kürzlich auch von Schneckisch gehört, nicht zur Schnecke gemacht werden, also Schneckenschleim gesammelt, dem Licht der Sonne aussetzt. Einfach. Was geschieht? Jetzt verfärbt sich dieser ekelhafte Schleim zuerst in Gelb, Dunkelgelb, Rötlichgelb, noch mehr rötlich. Es gibt so langsam eine wunderbare Farbe, die sich unterscheidet von allen anderen. Ganz wunderbar. Dann kommt noch ein Stich Blau dazu, je länger man es der Sonne aussetzt. Und dann gibt es blauen und roten Purpur. Steht so geschrieben in der Schrift. Also benutzt Gott ekelhafte Dinge oder der Heilige Geist, um in diesen verächtlichen, minderwertigen Dingen, ja, wie eiergeregelter Schildlaus, haben wir heute früh gehört, nicht? Ja. Wiederum die Herrlichkeit seiner Gnade und Barmherzigkeit und Erlösung. Denen offenbaren zu können, ja, die ihn lieben. Und nicht anders können, alles glauben, was geschrieben steht. Und dann offenbart er auch alles. Beachte, was ich dir sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Ich darf gerade weiterfahren, in allen Dingen, die sich im Worte Gottes befinden, wird er dir Verständnis geben. Ja. Dann sind wir soweit, dass jetzt in Bezug auf die Stellung der Töchter Zions, die ja neidisch auf die Sulamit da herabblicken und die Sulamit sich immer sichern muss, ich beschwöre euch, und sich ja vorgestellt hat, ihnen gegenüber, ich bin schwarz und wie die Zeltbehänge Kedas und so weiter. Jetzt dämmert es da schon ein wenig, wenn wir da lesen können. Das Innere ist kunstvoll gestickt aus Liebe, natürlich zu Salomo, von den Töchtern Jerusalem. Aha. Also, das heißt jetzt, dass Salomo die genommen hat, die er nach dem Gesetz zuletzt hätte nehmen dürfen, die Tochter des Pharao, das haben können sie jetzt dem offenbar dem Salomo nicht mehr übel nehmen, oder haben sie ihn nicht mehr übel genommen. Ja, Sie haben gesehen, Gott ist mit ihm. Und das ist alles wunderbar, nichts zu machen. Also, jetzt haben Sie aus Liebe noch das Innerste gestickt. Und von den Töchtern Jerusalems. Und jetzt die Einladung oder die Herausforderung: kommt heraus, Töchter Zions, und betrachtet den König Salomo in der Krone, mit welcher seine Mutter ihn gekrönt hat. Wir haben ja heute früh das Wunderbare miteinander erleben dürfen, nicht? Was die Mutterschaft bedeutet von Christus, der Mutterschoß Gottes. Und da ist auch sie drin draus geboren und wir auch. Unsere Mutter ist das Jerusalem, das droben ist, nicht in den Himmel und nicht das neue Jerusalem. Aber ich muss noch schnell ergänzen, denn ich habe ja nur kurz hingeworfen, das neue Jerusalem ist auch nicht unsere Mutter. Kann nicht unsere Mutter sein. Das wird ja vom Herrn erst bereitet. Und wir sind schon geboren. Unsere Mutter ist der Mutterschoß Gottes, aus welchem auch der Sohn hineingezeugt und herausgeboren worden ist, wie wir. Und jetzt, welche seine Mutter, mit welcher Krone ihn seine Mutter gekrönt hat, am Tage seiner Vermählung und am Tage der Freude seines Herzens. Dann durften wir schon in die ersten Verse von Kapitel 4 hineinschauen, haben noch beachtet, deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur. Seltsames Kompliment. Und dein Mund ist zierlich, eben was da in Hebräischen alles steht, das haben wir schon auf unseren Tonbändern. Wie ein Schnittstück einer Granate ist deine Schläfe hinter deinem Schleier. Was haben wir gelernt? Granate, was bedeutet das? Das ist eine Frucht, die Gott geschaffen hat, hat wachsen lassen, um wieder von einer ganz anderen Seite die Liebe Gottes darzustellen. Und diese Frucht, Granate, ist rot außen, hat gelbes Fleisch und blaue Samenkerne. Was haben wir vor uns? Rot, gelb, blau, die drei Grundfarben. Wir wissen, bedeutet, die drei Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Granate, was hat die Schläfe damit zu tun? Ja, das. Hier sind lebenswichtige Funktionen von Adern und Nerven. Nicht? Kleine Verwundung an der Schläfe kann den Tod bedeuten. Mir ist als kleiner Bub was passiert. Ich war in den ersten zwei Lebensjahren bei Pflegeeltern in Baden, in Schweiz. Ich weiß noch ungefähr, wie das ausgesehen hat, das Zimmer und die steile Treppe da. Dann war ich meistens allein mir selber überlassen. Und da fiel mir schon etwas ein. Da standen so Stühle herum. Dann habe ich einen Stuhl an den anderen gereiht, eine Brücke gebaut. Von einer Wand an die andere, aber die Anzahl der Stühle reichte nicht. Dann sah ich mich um und da lag am Boden doch so ein damaligen Nähmaschinen der Deckel da. Dann habe ich halt den genommen und den aufgestellt, aber die Seiten sind so schräg, nicht? Dann stand der so schief da. So. Aber stolz auf die Brücke rauf, über die ganze Brücke und auf den Nähmaschinendeckel, was passiert natürlich? Der kippt um und ich gleite auf. Und falle mit der Schläfe gerade auf an den Holzboden mit einem vorstehenden Nagel. Natürlich, ich schreie, nicht? Und die kommen, aber der Herr hat Gnade gegeben. Und in meinem schweizerischen Reisepass, oder wie man dem sagt, nicht? Da steht als Echtheitszeichen Narben an der rechten Schläfe. So, ja. Also, ich habe so ein Schnittstück an meiner Schläfe. Nicht? Und hoffe, dass da auch etwas von Granate vorhanden sei. Nun, Granate.
heißt im Hebräischen Ramon. Wenn ich in Sprachen reden würde von Engeln und Menschen und allen Glauben habe und alle Geheimnisse weiß, aber hätte der Liebe nicht, dann wäre ich eine schallende Zimbel oder ein tönendes Erz, mehr nicht. So. Ein schallendes Glöcklein. So. Gewand am herrlichen Kleid des hohen Priesters nach dem Gesetz befinden sich nach der Vorschrift am Psalm seines Leibrocks, dem herrlichen, ein Glöckchen am anderen, eine schallende Zimbel an der anderen. Aber was? Immer zwischen jedem Glöckchen einen Granatapfel. Aha. Heißt das etwas? Was hat denn die Glöcklein in Bewegung gesetzt? Natürlich zuerst die Bewegung des hohen Priesters. Nicht? Da hat immer ein Granatapfel den Glöcklein links und rechts einen Schub gegeben. Nicht? Was hat also dann den Klang der schallenden Zimbeln ausgelöst? Die Liebe. Ist dann in Ordnung? Beim hohen Priester. Also da genügt ja schon der Wandel, nicht? Eines priesterlichen Gottesmenschen. So. Also nur, wir merken jetzt schon, also wenn die Schrift einmal Granat als Symbol für die Liebe abgestempelt hat, nicht? Wie wir es gehört haben im Hohelied 8, dann bleibt sie dabei durch die ganze Schrift, ob es uns passt oder nicht, ob wir verstehen oder nicht. Nur glauben und dann klappt es. Ja. Man ist immer umso wunderbarer, als man meint, aber jetzt kann es nicht stimmen. Das lesen wir in 2. Mose 28 in den Versen 33 bis 34. Und diese Granaten waren genau von blauem und rotem Purpur und Karmesin. Und die Glöcklein von Gold, da haben alles blau, rot und gelb. Wie Granat. In den Verheißungen an Israel. Nicht nur, wo Milch und Honig fließt, sondern ein Land von Weizen und Granaten. 1. Samuel 14, das ist 5. Mose 8, Vers 8. In 1. Samuel 14 lesen wir Vers 2. Saul, der König, saß anfänglich unter einem Granatbaum. Wie begann denn das Leben des Sauls? Ja. Der Geist Gottes war über ihm. Prächtig, in Hoheit, majestätisch. Und sitzt unter einem Granatbaum. Der ich im Anfang das Ende verkünde. Wo hat dieser herrliche Fürst, wie hat er begonnen? Wunderbar. Unter einem Granatbaum, und wo endet er? Bei der Hexe von Endor, nicht im Totenreich. Ein unverständliches Ende für diesen ersten König in Israel, sodass Samuel, der ihn ja gesalbt hat zum König, sein Leben lang um ihn getrauert hat, nachdem er gestorben ist. Verstehen wir das? Und er schrie zu Gott, Saul. Und Gott antwortet ihm nicht. Und in dieser Not sucht er Zuflucht bei der Hexe von Endor. Ne? Und Gott schenkt wenigstens das, dass der Samuel wirklich erscheint. Ne? Und dann kommt er ja um, indem er sich selber ins Schwert stürzt. Ne? Und Jonathan kommt auch um. Im nächsten Krieg, so, ich habe mich gefragt, Herr, was ist das? Warum hast du diesem ersten König Israels, der so wunderbar begonnen hat, keine Gnade erwiesen noch am Ende seines Lebens, wo er darum geschrien hat? Ne? saß einmal unter einem Granatbaum. Was ist los? Hat David einmal, gerade als Gott seinen Erzfeind Saul in seine Hände gegeben hat, ihm nur den Rockzipfel abgeschnitten hat und dann von ferne rief, Saul, 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 warum verfolgst du mich? David. Gibt es da eine Repetition von dem Wort? Wer ist jetzt der David? Der erhöhte Christus. Und wer ist der Saul? Von Tarsus. Stimmt's? Hat Gott diesem Saul von Tarsus Gnade erwiesen? Aha. Warum haben die beiden den gleichen Namen? Warum sind beide aus dem Stamm Benjamin? Das ist die Antwort auf meine Frage, Herr, warum hast du dem armen Mann, dem prächtigen König, nicht Gnade erwiesen? Sein Name heißt ja Saul, Sheol, Tod. Ja, und für den Tod gibt es nur Tod. Aber nicht Tod, um Tod zu machen, sondern dass aufgrund von Golgatha der Schoß des Sheols zum Mutterschoß wird, aus dem Gott alles Erstorbene lebendig macht, ins Leben zeugt. Ja. Ist also Hoffnung für den armen Saul? Der Erhöhte, und da ist der Saul jetzt nicht. Und genau wie der Saul im Alten Testament aufgehört hat, nicht, als Feind Davids, beginnt der Saul im Neuen Testament als Feind des großen Davids, des Christus, nicht, als reißender Wolf. Und jetzt führt er, begnadet er diesen Saul nicht, aufgrund von Golgatha. In einer Weise, was jedes Bitten und Denken ja, unendlich übersteigt. Und was ruft Jesus? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Was heißt das? Dass genau das tragische Ende, nicht? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Im Neuen Testament von Christus, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Die Antwort für uns ist, dass auch der Saul vom Alten Testament in entsprechend wunderbarer Weise die Gnade Gottes in der Auferstehung erleben kann. Aber diese Demütigung, zuerst in dieser Welt, auf dieser Erde, ohne die ging es nun nicht. Aber
bitte Kassette wenden.
Aber diese Demütigung, zuerst in dieser Welt, auf dieser Erde, ohne die ging es nun nicht. Aber übrigens, nur noch schnell, was war denn der Grund, dass dieser König, obwohl er um Gnade schrie, keine Gnade in dieser Welt empfangen konnte? Kassette, Nummer? Kipionito? Also, wenn ihr da Einzelheiten wissen wollt, Kassette bestellen, die Leute von Gibeon. Nicht von Gideon, sondern Gibeon. Das war ja das Lumpengesindel, nicht? Das den Josua und die Ältesten Israel getötet hatten, nicht? So. Die Josua dann aber, also, hört und stand, durch einen Ausspruch, in dem er sprach, verflucht seid ihr, für immer gerettet hat. Also bitte, ja, was gibt's alles für Dinge in unserer Bibel? Da verstand es Josua, weil er wusste, mein Gott hat diese armen Kerle, nicht? Die sich dann bekannten zu ihrer Sünde, nicht? Und zu mir sagten, Josua, Josua, wir sind in deiner Hand, tue an uns, wie es gut ist in deinen Augen, uns zu tun. Ja, wer sich so dem Josua, dem Herrn Jesus, stellt, was empfängt er? Der kann nur Gnade empfangen. Josua hat die der Zornesglut und der Wut des ganzen Volkes Israel dadurch entrissen, dass er rief, verflucht seid ihr. Dann war alles still und sagte, ja, jetzt ist in Ordnung. Ne? Haben die harte Herzen? Ja. Und als still geworden war, sprach Josua weiter. Verflucht seid ihr, nie kann, darf einer von euch ausgerottet werden, weder als Holzhauer noch als Wasserschöpfer für das Haus und den Altar meines Gottes.
Die Israeliten waren zufrieden, als sie wussten, der hat die jetzt verflucht. Ne? Zum Glück haben sie nicht verstanden, worin der Fluch bestand. Ne?
Der hat sie berufen, in Ewigkeit Wasserschöpfer für die Gemeinde Gottes zu sein und Holzhauer für das Haus Gottes, nicht? Für den Altar die Liebe Gottes zur Verfügung zu stellen. Ist das nicht ein wunderbarer Fluch? Wir haben gehört, mit ihrem Munde segnen sie und in ihrem Herzen fluchen sie. Und bei unserem Gott ist genau umgekehrt. Sogar wenn sein Mund einmal flucht, wie Josua nicht. Denn Josua, Hebräisch, wird im Neuen Testament, wenn der Mann Josua erwähnt wird, wird der Jesus genannt. Jesus führte sie über den Jordan ins Land, lesen wir im Griechischen. Nicht Josua, Jesus im Griechischen. Also Josua stellt wen da? Jesus, der sie ins Land einführt. Gut. Und jetzt, was ist passiert? Saul ist König geworden. Er liest die Geschichte der Gibeoniter, wie die Ältesten betrogen haben und an der Nase herumgeführt haben, samt dem Josua. So. Liest Saul in der Chronika. So. Was beschließt er in seinem Herzen? Ja. Und die Ältesten in Israel schwuren den Gibeonitern, was Josua denen gesagt hat. Besiegeln das mit einem Schwur. Was heißt das also? Ne? In den Augen, nach den Worten, nach der Verfügung Josuas, wurden diese dem Fluch der Vernichtung verfallenen Kananiter, nicht? Gibeoniter. Gefäße der Gnade, Gefäße der Begnadigung geworden. Und dann steht geschrieben, wehe dem, der nur daran denkt, da drin Gefäße der Begnadigung durch Jesus, Josua, auch nur anzutasten, nur gedenkt, sie nur anzutasten. 3 Jahre Hungersnot in Israel. Endlich denkt David dran, ja, was ist los? Endlich wendet er sich an den Herrn. Warum? Es ist wegen des Bluthauses Sauls und wegen der Gibeoniter, weil Saul die Gibeoniter getötet hat. Gefäße der Begnadigung. Dabei hat Saul die gar nicht getötet. Er gedachte nur in seinem Herzen, das wir nachher, alle Gibeoniter aus den Grenzen Israels auszurotten, also das Gleiche, was Hitler gedacht hat, mit den Juden in seinem Machtbereich zu tun. Haben wir heute Nachmittag so schön gelernt, ne? Was da drin vollzogen wird, ist von Gott aus schon eine vollzogene Tat. Ne? Deshalb, weil Saul die Gibeoniter getötet hat und dann kommt, weil er gedachte, nur gedachte, ne? Sie alle umzubringen. Also deshalb 3 Jahre Hungersnot in Israel. So. Meine Frage war dann ja, was sagt denn Gott zu dieser Handlung des Josua, die den Fluch der Vernichtung verfallene Stadt der Gibeoniter zu begnadigen? Das heißt, sie müsste alle unbarmherzig alle ausrotten. Frauen und Männer und Weiber und Kinder und Tiere, alles. Die Stadt dem Erdboden gleich machen. Begnadet, habe ich gesagt, ja, was sagt jetzt aber Gott zu der Verfügung des Josua, die begnadigt hat. Und mit einem Schwur für immer in diese wunderbaren Berufe eingesetzt ist. Mit einem Fluch, der einem Schwur bestätigt. Was sagt Gott dazu? Ja, muss man schnell hier bleiben? Jetzt hören alle anderen Könige der Kanaaniter, dass diese Stadt Gibeon und noch zwei, drei andere Städte damit ein Bündnis abgeschlossen haben, Frieden gemacht haben mit den Israeliten, die da, die den Eindringlingen. Ne? Jetzt sammeln die alle ihre Heere, um die Gibeoniter ihrerseits umzubringen. Verstehen wir, ja? Sind die ehemaligen Freunde erste Feinde geworden. Was geschieht? Die senden sofort eine Gesandtschaft zu Josua ins Lager nach Gilgal hinab. Was macht Josua? Bietet die ganze Mannschaft 600.000 Mann israelitische Helden auf und zieht noch in der gleichen Nacht von Gilgal hinauf nach Gibeon. Ja. Am anderen Morgen entbrennt der Kampf. Wer kämpft jetzt zugunsten von wem? Ganz Israel kämpft jetzt heldenmäßig für die Gibeoniter, die dem Fluch der Vernichtung verfallenen Männer und den Städte, nicht? Kämpft jetzt ganz Israel, um sie zu retten vor ihren ehemaligen Freunden, nicht? Und Gesinnungsgenossen. Und was geschieht jetzt? Es ist Mittag geworden. Josua steht auf dem Feldherrnhügel, überblickt die Sache. Oh, schade. Wir bringen den Sieg heute nicht fertig. Was macht er? Sonne, steh still zu Gibeon. Das heißt, um der Gibeoniter willen. Und du, Mond im Tale Ayalon. Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen, ungefähr einen ganzen Tag. Und der Mond im Tale Ayalon. Ich frage gerade weiter. Haben wir gehört, die Sonne sei ein Zeichen für Christus? Herrscht Christus einmal einen Tag lang? 1000 Jahre sind ein Tag. Mitten am Himmel. Und wo ist dann der Mond? Unten in der Gefangenschaft, im Tale Ayalon. Ne? Ja. Sind das Märchensachen? Oder sind das verschlüsselte Sprachen des Heiligen Geistes? Nicht wahr? Ja. Aber die Frage war ja vorhin, was sagt Gott zu dieser Begnadigung durch Josua? Hat er lässt ja um der Gibeoniter willen die Sonne am Himmel stehen, nicht? Damit der Sieg Israels zugunsten der Gibeoniter an einem Tag erledigt werden kann, vollzogen werden kann. Also welcher Meinung war Gott? Wenn er dann noch Hagelsteine auf die anderen Kanaaniter regnen ließ und Hornissen sollte, haben noch weitere Beweise, was Gott, ob Gott gleicher Meinung gewesen sei wie Josua. Ob der Vater gleicher Meinung sei wie Jesus, nicht? Heißt das mit anderen Worten. So. Wir sind bei der Granate. Oh, wie schade. Aha. Jetzt habe ich einen Ausweg. Wir haben ja schon vorwitzigerweise im 8. Kapitel was zur Kenntnis genommen, ne? Dort, wo die Granaten blühen, dort werde ich dir meine Liebe geben. So. Also Modell für die Liebe Gottes. Dann haben wir das wunderbar gehört, die 100 Granatäpfel einmal um Kapitel der einen Säule, nicht am Tempel Salomos. Und dann noch eine zweite Reihe, nochmal 100. Und am zweiten, an der zweiten Säule auch zweimal 100. Das gibt im Ganzen 400 Granatäpfel. Und 400 ist der letzte Buchstabe im hebräischen Alphabet. 4 ist die Zahl des Kosmos, nicht? Und 400 ist die Fülle des Kosmos. Hat das auch eine Sprache? Jerusalem war zerstört, der Tempel war zerstört, und der letzte Spruch der Zähler nach Babel abgeführt und die vielen samt dem Daniel und seinen Freunden. Nicht? Und an der, die Zahl der Granatäpfel war 100. Nicht? Das heißt, ja, die Fülle der Fruchtbarkeit der Liebe bleibt. Auch wenn alles untergegangen ist, wenn alles zerstört ist. Ausgerechnet, als der Stamm Benjamin, jemand im Stamm Benjamin sich unheimlicherweise versündigt hatte, so dass alle anderen 10 Stämme sich aufmachten, um den Stamm Benjamin völlig auszurotten. Stellt euch mal sowas vor. Ne? Wer ist im Neuen Testament der vornehmste Sünder? Ist der aus dem Stamm Benjamin? Mhm. Stimmt's mit dem Alten also überein? Ne? Wollten die anderen den aus dem Stamm Benjamin umbringen? Ja, den ehemaligen Saul. Ja, weshalb? Ja. Also, größter Sünder, Benjamin, ziehen alle 11 Stämme gegen den Stamm Benjamin, um ihn vollständig auszurotten. Dann hat Gott für einen Überrest gesorgt. Und jetzt lesen wir da in Richter 20, Vers 45 und 47 und Kapitel 21, Vers 13. Was macht Benjamin? Benjamin flieht zum Granatfelsen und findet Frieden. Wer ist der Fels? Ist er die Liebe? Und fand ein Benjaminite Frieden da? Steht alles schon da. Ihr merkt, es wäre nur viel zu sagen, aber wir wollen, jetzt gucke ich mal doch auf, gnädigerweise auf die Uhr. Aber wir haben nicht um 8 Uhr angefangen, sondern ungefähr um 8 Uhr.
Um 8 Uhr
hast du
angefangen.
Hm? 8.05 Uhr. Ich kam erst um 8.03 Uhr. Ja, ich nehme es nicht nur beim Lesen der Schrift, genau. Also, wir fahren noch etwa 10, 12 Minuten weiter. Gell?
Wird wiederholt, deine beiden Brüste sind wie ein Zwillingspaar junger Gazellen. Brüste haben wir gehört, ausgelegt, Gazellen auch, die unter Lilien weiden. Noch einmal, bis der Tag sich kühlt und die Schatten fliehen, und jetzt nicht, sei mein Geliebter, über die Berge und so weiter, die zerrissenen Berge, sondern will ich zum Myrrenberge hingehen und zum Weihrauchhügel aufschlagen, glaube ich, 2. Mose 30 vielleicht, jawohl, von Vers 22 an, erstens. Jetzt haben wir gleich noch die Erklärung, weil ich mich etwas lustig gemacht habe über Gewürzpulver des Krämers, habe ich gefragt, was ist das für eine seltsame Krämerei hier? Jehova redete zu Mose und sprach, und du nimm dir die besten Gewürze. Erstens, von selbst ausgeflossene Myrrhe, haben wir auch schon auf der Kassette, was das bedeutet. Genau 500 Säckel. Zweitens würzigen Zimt, die Hälfte, also nur 250 Säckel. Und Würzrohr, 250. Und Kassia, nochmal wieder 500. Nach dem Säckel des Heiligtums. Und ein Hin Olivenöl. Und mache daraus ein Öl der heiligen Salbung.
Merken wir etwas, was so Gewürze wieder bedeuten? Nichts Geringeres als das Öl der heiligen Salbung, was das Beschenktwerden mit heiligem Geist dargestellt. Ihr habt die Salbung, schreibt Johannes, nicht? Der heilige Geist, der euch in alle Wahrheit leitet. Und was ist da noch zu sagen? Nur noch Vers 33. Wer desgleichen mischt und wer davon auf einen Fremden tut, der soll ausgerottet werden aus seinen Völkern. Also Nachahmung, ne, bei Todesstrafe verboten. Wir verstehen das jetzt geistlich, gell? Heiligen Geist nachahmen, etwa mit Heiligem Geist ohne ihn zu haben, sich präsentieren zu wollen. Genau, gefährliche Sache. Also, Hauptbestandteil des heiligen Salböls ist Myrrhe. Myrrhe. Vers 34. Und Jehova sprach zu Mose: Nimm dir wohlriechende Gewürze vorher, die besten Gewürze. Und jetzt kommt es auf die wohlriechendsten Gewürze an. Stakte, Räuchermuschel, Galban, wohlriechende Gewürze und reinen Weihrauch. Hier ist Weihrauch der Hauptbestandteil. Zu gleichen Teilen sollen sie sein. Und mache Räucherwerk daraus. Würzwerk, ein Werk des Salbenmischers. Gesalzen, rein, heilig. Und zerstoße davon zu Pulvern und lege es vor das Zeugnis vor den Herrn. Welche beiden Dinge sind vor uns? Das Öl der heiligen Salbung, Myrrhe. Und das heilige Räucherwerk, Weihrauch. Myrrenhügel und Weihrauchberg und Myrrenhügel. Bitte. Das eine, das erste, ist Darreichung und Zeugung durch den Heiligen Geist, Allerheiligst. Und das zweite, Gebete der Heiligen, nicht? Räucherwerk und Anbetung im Allerheiligsten. So verstehen wir diese wunderbare Kurzfassung. Bis die Gerichte Gottes vorbei sind, heißt das nicht. Der Tag sich kühlt und die Schatten fliehen. Will ich zum Myrrenberge hingehen und zum Weihrauchhügel, zur gewaltigen Kraft und der Macht des Heiligen Geistes und der Gebete und der Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Dann noch einmal, Vers 7, ganz schön bist du, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Stellt der Herr das bei uns auch einmal fest? Ohne Flecken oder Runzel oder das etwas. Kein Makel ist an dir, und dann mit mir vom Libanon herab, braun, mit mir vom Libanon, und dann die Berggipfel, alle möglichen, ja, die er schon beherrscht, nicht? Entfliehen über die Berge, die zerrissenen Hügel, nicht? Schon diese wunderbaren Berge, da wollen wir es nicht noch stehen bleiben. Komm mit mir, trotz den Lagerstätten der Löwen, von den Bergen der Panther, sind alles Geistmächte, die die Situation da beherrscht haben. Und jetzt Vers 9. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt. Mit was denn? Mit einem deiner Blicke. Jetzt müssten wir in Hesekiel 16 und 17 lesen. Da wird Jerusalem dargestellt als eben neugeborenes Mädchen, und aus Abscheu vor diesem neugeborenen Mädchen wird es aufs freie Feld geworfen zum Findelkind. Und jetzt heißt es, da ging ich an dir vorüber. Und ich sah dich zappeln in deinem Blute, und ich sprach, in deinem Blute lebe. Und ich nahm dich nicht deiner an und zog dich groß und so. Da kommt die ganze Geschichte Israel mit. Da kommen wir dann am Schluss morgen Abend noch dazu. Das ist nämlich dann, kommen wir dann zur kleinen Schwester dann. Und jetzt hier. Als er dieses neugeborene Mädchen da zappeln sah in seinem Blute, einen Blick auffängt, war es um ihn geschehen. Mit einem deiner Blicke hast du mein Herz geraubt. Mit einer Kette von deinem Halsschmuck. Und jetzt, wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein. Jetzt brauchen wir uns nicht mehr lange aufzuhalten, das haben wir ja kapiert, nicht? Wie viel besser ist deine Liebe als Wein? Und der Duft deiner Salben als alle Gewürze. Ja. Honig sein träufeln deine Lippen, meine Braut. Honig und Milch ist unter deiner Zunge. Wie steht's denn sonst? Bei der Menschheit im gefallenen Zustand? Otterngift und Galle ist unter ihrer Zunge. Und da ist nicht einer, der Gutes tut, auch nicht einer. Und der Duft deiner Gewänder wie der Duft des Libanon. Königin, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Aha. Ist also eine Einzelperson, in den Augen Gottes, kann die auch ein Garten Gottes sein. Der wird näher beschrieben. Ein verschlossener Garten, der steht nur mir zur Verfügung, ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Baum, eine versiegelte Quelle. Sind wir irgendwie auch einmal versiegelt worden? Mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Nur als der Glaube des Christus in uns zu wohnen begann. Was dir entsprost, ja, diesem Garten, ja, da ist sie, die Geliebte, zu einem Wonnegarten, wie wir gerade lesen, einem Lustgarten ihres Herrn geworden. Was dir entsprost, ist ein Lustgarten. So, das habe ich ja schon mal gelesen, ne? Von Granaten, was steht das da, die Liebe? Mit edlen Früchten, von Granaten. Zweitens, Zyperblumen oder Zypertauben, das ist die Freude, Liebe, Freude. Nebst Narden, dann kommt nochmal Narde. Was haben wir gelernt, was ist Narde? Da ist da gerade die zum Frieden gebrachte Sulamit. Sie erbricht das Alabastergefäß. Strömt aus, die kostbare Narde, der Geruch erfüllt das ganze Haus. Da kann das Christus seinen Leib brechen ließ im Tode, strömte die ganze Gottesfülle, der Friede Gottes heraus. Und hüllt uns völlig ein, erfüllt unsere Herzen und der Friede Gottes. Und der Gott des Friedens. Narde, Narde. Meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Narde, Narde. Stimmt's. Und dann geht's weiter. Safran, Würzrohr. Und Zimmet. Samt allerlei Weihrauchgehölz, Myrrhe und Aloe. Das sind die drei letzten Früchte, bitte, das sind in unseren Augen ja nur Gewürze und solches Zeug da. Und die Schrift nennt es kostbare Früchte. Und wie viel sind da aufgezählt? Narde ist wohl zweimal aufgezählt, aber ist nur ein Gewürz, eine Frucht. Nein. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. Glauben, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Den beiden letzten entspricht was? Da, im Lustgarten. Jawohl, Myrrhe und Aloe. So. Das sind die beiden letzten. Myrrhe und Aloe. Ist da irgendwie etwas mal im Neuen Testament wieder die Rede von Myrrhe und Aloe? Wie? Jesus wird vom Kreuz heruntergenommen. Erstens kommt ein Jünger Jesu, ein bekannter, in Israel geliebter und bekannter Ratsherr, wie heißt er? Josef von Arimathea. Der wagte aus Furcht vor den Juden nicht sich zu Jesus bekennen. Aber jetzt ist Jesus gekreuzigt worden und am Kreuz gestorben und soll jetzt begraben werden. Was macht er jetzt? Ja, der Feigling. Er möchte an meinem Lächeln, wie ich Feigling verstanden haben will. Der stellt sein Grab, das er für sich hat aushauen lassen, nicht nur sein Grab dem Herrn Jesus zur Verfügung, sondern er meldet sich persönlich bei Pilatus und bittet, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe, um ihn in sein eigenes Grab zu legen. Ist das immer noch ein Feigling? Ja. Da hat er keine Worte verlieren müssen, damit die Gegner Jesu genau wussten, wes Geistes Kind er ist. Dann kommt ein zweiter Feigling, der des Nachts zu Jesus kam, wie heißt der? Nikodemus. Und der weiß nichts Besseres zu tun, als was? Mit genau 100 Pfund Myrrhe und Aloe zu erscheinen. Was sind das für Früchte? Vom Lustgarten des Herrn, die beiden letzten. Stimmen die mit seinem Tod überein? Nämlich Sanftmut und Enthaltsamkeit. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Sanftmut. Mutter, siehe, das ist dein Sohn. Mein Sohn, siehe, das ist deine Mutter nicht. Johannes und Maria. Vom Kreuz her. Sanftmut und Enthaltsamkeit. Was war für unseren Herrn am Kreuz die größte Gefahr von Unenthaltsamkeit? Na, jetzt können wir fast erschrecken auf dieser Frage. Dass er mehr als 10.000 Legionen Engel herbeigerufen hätte, um sich als Sohn Gottes auszuweisen, war die Gefahr da. Sie schrien ja, bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Die Einladung war klar. Ne? Und Enthaltsamkeit bis in den Tod am Kreuz. So. Hat der Nikodemus das verstanden, was er gemacht hat?
Ja.
Was?
Es war das Gericht der Könige.
Was?
Er hat das Gericht der Könige gebracht.
Ja, das weißt du jetzt. Ja. Nikodemus hat das einfach nach der Sitte der Juden gemacht. Ne? Und das benutzt der Heilige Geist nicht, in seinen Worten wieder so wunderbar einzuordnen. Myrrhe und Aloe, die zwei letzten hier im Lustgarten des Herrn, die sind gleich am Ende, aber es ist zu wunderbar. Da sind ja Weihrauchgehölz und dann Myrrhe und Aloe. Nebst allen vortrefflichsten Gewürzen. Eine Gartenquelle ist meine Braut. Ein Brunnen lebendigen Wassers. Und Bäche, die vom Libanon fließen. Wache auf, das spricht alles er, in Bezug auf diesen Lustgarten, den er sich gepflanzt hat, vor sich hingestellt hat, in der Person der Sulamit, einer geliebten Seele, eines geliebten Menschen. Es ruft er: Wache auf, Nordwind, und komm, Südwind, durchwehe meinen Garten, lass träufeln seine Wohlgerüche. Und jetzt antwortet sie: Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse die ihm köstliche Frucht. Aha. Ja, wenn. Die Frucht hat er ja selber wachsen lassen. Die Frucht des Heiligen Geistes, eine neunfache, stimmt in Galater 9, neunfach, in Galater 5, und stimmt hier im Lustgarten des Herrn. Und hier ist der Lustgarten des Herrn eine Menschenseele vorerst. Und dann eine Heilskörperschaft. Und diese Menschenseele sagt: Komm. Und zwar wie? Komm in deinen Garten und mach was tun. Und genieße diese kostbaren Früchte. Zuerst er. Denn wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Zu welchem Zweck? Für ihn selbst. Zuerst. Jetzt brauchen wir nur noch die ersten, den ersten Vers zu lesen, und dann sind wir am Schluss. Jetzt macht euch aber auf alles gefasst. Und zwar sage ich: Machen wir uns darauf gefasst, wenn die Hochzeit unseres Herrn stattfindet, liebe Geschwister, dann geht es hoch her, dass es ganz Fromme vor lauter Frömmigkeit nicht aushalten. Ich lese. Er wurde eingeladen: Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse die ihm köstliche Frucht. 5. Er bestätigt: Ich bin in meinen Garten gekommen. Wer weiß, wie bald das der Fall ist, wenn die Entrückung stattfindet. Meine Schwester, meine Braut, habe meine Myrrhe gepflückt samt meinem Balsam, habe meine Wabe gegessen samt meinem Honig, meinen Wein getrunken samt meiner Milch. Esset, Freunde, trinket und trinket euch fröhlich, Geliebte. Was habe ich gewagt zu sagen? Nur was da geschrieben steht. Haben wir Angst, wenn wir uns einmal fröhlich trinken sollen? Na, was für Wein wird denn serviert? Die Seele des Christus in mannigfaltiger Sorte. Jedem so, wie es für ihn gerade recht ist. Im Blute des Christus. Das ist der Wein. Das ist mein Blut. Das ist meine Seele. Was heißt das? Ich habe meine Myrrhe gepflückt samt meinem Balsam. Myrrhe ist bitter und Balsam heilt. Meine Wabe gegessen samt meinem Honig. Das durfte ich einmal bei dem Vater von unserem lieben Buchs beim Frühstück erleben. Die hatten eigene Bienenzucht. Und da war eine Wabe, ein Schnitt einer Wabe, noch mit Honig drin. Oh, aber das ist... Ja, was heißt das? Die Wabe allein ist das Geschmackloseste, was es gibt, nicht? Und der Honig ist das Süßeste, was es gibt, nicht? Wunderbarer Ausgleich, nicht? Meinen Wein getrunken samt meiner Milch. Wein ist starkes Getränk für Erwachsene, ja, für Helden, nicht? Und Milch für Säuglinge. Esset, Freunde, trinket und trinket euch fröhlich. Halleluja. Amen. Nichts zu machen. Wir dürfen weiterlesen im Lied der Lieder. Kapitel 5, Vers 2. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Hoch, mein Geliebter, er klopft. Tue mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Tropfen der Nacht. Ich habe mein Kleid ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung und mein Inneres ward seinetwegen erregt. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen, und meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von fließender Myrrhe an dem Griffe des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, während er redete. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Sie schlugen mich, verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen mir den Schleier, den Überwurf weg. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten? Dass ich krank bin vor Liebe. Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, du Schönste unter den Frauen? Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, dass du uns also beschwörst? Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold. Seine Locken sind herabwallend, schwarz wie der Rabe. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, badend in Milch, eingefasste Steine. Seine Wangen wie Beete von Würzkraut, Anhöhen von duftenden Pflanzen, seine Lippen Lilien, träufelnd von fließender Myrrhe, seine Hände goldene Rollen mit Topasen besetzt, sein Leib ein Kunstwerk von Elfenbein, bedeckt mit Saphiren, seine Schenkel Säulen von weißem Marmor, gegründet auf Untersätze von feinem Golde. Seine Gestalt wie der Libanon, auserlesen wie die Zedern. Sein Gaumen ist lauter Süßigkeit und alles an ihm ist lieblich. Das ist mein Geliebter und das mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Eines haben wir schon beim Lesen gemerkt. Der Neid der Töchter Jerusalems ist schon fast oder ganz verschwunden und hat sich schon gewandt in Anerkennung. Sie merkten, halt. Die Sache ist nicht nur in Ordnung, sondern vor Gott ganz wunderbar. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Eine wichtige Feststellung. Das Herz, Ausgänge des Lebens, bewahre dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gibt, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens, ein Wort Salomos. Ich schlief, aber mein Herz, da ist der Geist innewohnend, wachte. Dazu passend in der Mitte von Vers 6: Ich war außer mir, während er redete. Aus dem Hebräischen und hier in der Fußnote auch richtig vermerkt: Ich war entseelt, als er mit mir redete. Was haben uns diese beiden Zeugnisse zu sagen? Jesus erklärt, obwohl das Töchterlein gestorben war, das Mägdlein schläft. Dann sagen sie mir, nein, das ist gestorben. Und dann sagt die Schrift, Jesus sprach von der Ruhe oder dem Schlafe des Todes. Für Gott ist ein gestorbener Mensch, obwohl er gestorben ist für uns, ein eingeschlafener Mensch, ein Schlaf. Aus welchem er jeden verstorbenen Toten so leicht aufwecken kann, wie die Mutter ein Kind da schläft. So ist vor Gott. Und dann ist uns ja vielleicht eine Lehre bekannt, oder haben ein Gerücht davon vernommen, oder kennen es sehr gut, wie ich, in aber vollständig anderer Überzeugung, dass auch wenn ein gläubiger Mensch stirbt, dass er dann buchstäblich mausetot ist, in dem Sinne, dass er nichts mehr weiß und gar nichts wahrnehmen kann, ist einfach alles ausgelöscht. Weil Paulus schreibt, die da schlafen, die da schlafen. Bleibt alles ausgelöscht, das ist der sogenannte Seelenschlaf, sagt man dem dann, nicht? Bis zur Entrückung. Also wenn gläubige Menschen vor 2000 Jahren gestorben sind, dann ist ihr Gesamtbestand vollständig ausgelöscht bis zur Entrückung.
Fortgang auf Kassette 10.